Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich. Das Staunen war groß, als vor einem guten Jahr das Kulturressort im Kanzleramt bei den Grünen landete und nicht bei der SPD. Und dass die Kulturstaatsministerin plötzlich Claudia Roth heißen sollte und nicht Carsten Broster. Auch Claudia Roth selbst war offensichtlich verblüfft.
Ich war absolut überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und als ich dann vorgeschlagen worden bin, ja, da hat mein Herz ziemlich hochgeschlagen.
Ein hoher Puls und Vorfreude auf das neue Amt, so wie es Claudia Roth fast auf den Tag genau vor einem Jahr bei uns in der Sendung sagte, das waren keine schlechten Voraussetzungen für den höchsten kulturpolitischen Posten in der Republik. 12 Monate später fragen wir, wie es mit den Umsetzungen aussieht. Welche Erwartungen hat Claudia Roth erfüllt, welche womöglich enttäuscht? Was hat die einstige Tonsteine-Scherbenmanagerin, die frühere Bundestagsvizepräsidentin und langjährige Parteivorsitzende erreicht und was nicht? Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio stellt Claudia Roth nach einem Jahr ein Zeugnis aus.
Kulturpolitik sei Gesellschaftspolitik, sagte Claudia Roth im Februar in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Ihr Amt wolle sie ausrichten als Staatsministerin für Kultur und Demokratie. Beides gehöre für sie zusammen. Wer wollte dem widersprechen? Wie ernst es ihr damit war, zeigte sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, als Claudia Roth schnell reagierte, Hilfen zusagte und ukrainische und russische Künstlerinnen und Künstler ins Kanzleramt einlud. Auch in ihren Reden brachte die Staatsministerin für Kultur und Medien viele gute Stichworte zur Erinnerungskultur, eine Einwanderungsgesellschaft, zu den Erinnerungskulturen Ost und West, die zusammenzuführen seien, zur Dekolonisierung, zu Nachhaltigkeit und Green Culture, zu Geschlechtergerechtigkeit, Teilhabe und Diversität, zur Kunstfreiheit, die sie wie eine Löwin verteidigen wolle. Claudia Roth ist eine gute Rednerin, spricht oft frei, wenig staatstragend, das hat etwas Erfrischendes. Allein jenseits der Festreden war von Claudia Roth oft genug wenig zu sehen und zu hören. Zur Dokumentardebatte etwa tauchte sie ab. Gerade hier hätte man sich eine große Rede, die Klarheit schafft, gewünscht. Mit den Corona-Hilfen für Kulturschaffende und Kreative setzte Claudia Roth fort, was ihre Amtsvorgängerin Monika Grütters auf den Weg gebracht hatte. Doch wirklich ehrgeizig wirkte, etwa bei der Entwicklung neuer Finanzhilfen zum Ausgleich von Inflation und Energiekrise, vor allem Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, nicht Claudia Roth. Erst im Oktober wurde mit Michael Kellner ein Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft benannt. Die angekündigte Anlaufstelle Green Culture für einen ökologischen Umbau der Kultur- und Medieneinrichtungen lässt auf sich warten, soll nun im nächsten Jahr geschaffen werden. Der Kulturpass für 18-Jährige wurde mit großem Bohai vorgestellt, doch weil die Kulturstaatsministerin keinen Plan vorlegen konnte, wie das Projekt konkret umgesetzt werden soll, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die dafür vorgesehenen 100 Millionen Euro erstmal gesperrt. Notwendige Energiesparmaßnahmen beim Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts in Berlin hatte der Bundesrechnungshof schon im März 2021 angemahnt. Während die Architekten noch über Lösungsmöglichkeiten nachdachten, trat im Dezember des Jahres Claudia Roth ihr Amt an, doch erst vor 2 Wochen kündigte sie an, 10 Millionen Euro für die erforderlichen Energiesparmaßnahmen bereitzustellen. Die konkreten Pläne dazu sollen erst im Frühjahr vorgestellt werden, was mit großer Wahrscheinlichkeit heißt, dass der Bau nicht wie vorgesehen 2026 fertig sein wird und die geplanten 364 Millionen Euro für den Bau nie und nimmer reichen werden. Die Konzeptlosigkeit ihres kulturpolitischen Handelns ist die große Schwäche der Staatsministerin Claudia Roth. Nach einem Jahr im Amt zeigt sich, dass viele der großen Themen bislang nicht angegangen wurden. Grundzüge einer Neuausrichtung von Kino- und Filmförderung wurden verschoben. Über die Frage des Bibeltextes auf der Kuppel des Humboldt-Forums stieß Claudia Roth eine intensive Debatte an, als ob Deutschland derzeit nicht Wichtigeres zu diskutieren hätte. Doch über die Verwaltungsstruktur des Hauses gibt es nur die vage Idee, die Stiftung Humboldt-Forum, die den Betrieb, die Veranstaltungen und die Wechselausstellungen des Hauses organisiert, sie soll in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz integriert werden. Dabei hatte ein Gutachten des Wissenschaftsrates 2020 deren Auflösung empfohlen. Monika Grütters war der Empfehlung nicht gefolgt, berief ein Gremium, das eine Verwaltungsreform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erarbeiten soll. Doch Claudia Roth kehrte erstmal zu symbolischen Grundsatzfragen, etwa über den Namen der Preußenstiftung, zurück. In der Diskussion über eine größere Autonomie der in der Stiftung zusammengefassten Museen, über deren Finanzierung und Personalausstattung, gab es keine Fortschritte, nur Stillstand. So fällt die Bilanz mager aus, viele Überschriften, wenig Konkretes. Aus der Staatsministerin für Kultur und Demokratie muss dringend eine für praktiziertes Verwaltungshandeln werden, sonst bleibt sie nur eine Staatsministerin für Symbolpolitik.
Blick zurück und Blick nach vorn. Unser Hauptstadt-Kulturkorrespondent Jürgen König zum Einjährigen von Claudia Roth als Kulturstaatsministerin. Es handelte sich um einen Putin-Krieg und keinen Puschkin-Krieg, sagte Claudia Roth im Frühsommer, als vielerorts erbittert über den Umgang mit russischen Künstlerinnen und Künstlern gestritten wurde. Gergiev, Netrebko, Korenzis, welche Haltung, welches Schweigen ist akzeptabel in Kriegszeiten? Mit wem darf, soll, möchte man weiterhin künstlerisch zusammenarbeiten? In Weimar wurde eine Entscheidung gefällt. Da hat die Volkshochschule eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst abgesagt, die unter anderem vom russischen Kulturministerium gefördert wurde. Keine leichte Entscheidung, will der Leiter der Volkshochschule verstanden wissen. Auch deshalb sollte das Thema nochmal in einer prominent besetzten Runde diskutiert werden. Gestern Abend war es soweit. Puschkin soll bleiben. Ausrufungszeichen, Fragezeichen. So lautete die Überschrift. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat die Diskussion verfolgt.
Nein, das Puschkin-Denkmal in Weimar muss nicht weg. Auch nicht, wenn das nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gelegentlich gefordert wurde. Auch nicht, wenn es 1949 als Referenz an die sowjetischen Besatzer aufgestellt wurde. Niemand in der Runde im Kulturzentrum Mon Ami will einen Kahlschlag russischer Kultur. Schon gar nicht die Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa, die in 2 Wochen in Oslo den Friedensnobelpreis für die russische Menschenrechtsorganisation entgegennehmen wird. Sie mahnt zur Gelassenheit in der Frage, wie man mit russischer Kultur in Zeiten des Krieges umgehen soll.
Bleibt die russische Kultur oder bleibt sie nicht? Ich glaube, Tolstoi, Dostojewski und Puschkin können sich selbst verteidigen. Sie brauchen nicht von uns verteidigt zu werden.
Die sehr angeregte Diskussion verweilt nur kurz bei der abgesagten Weimarer Ausstellung und kommt schnell zu grundsätzlichen Fragen. Wie umgehen mit Kontakten, mit Beziehungen, mit Künstlern? Ist überhaupt gerade die Zeit, sich um russische Kultur zu kümmern? Ist es nicht eher Zeit, sich den vernachlässigten bis übersehenen Kulturen im Osten zuzuwenden? Dafür spricht sich Thüringens Kulturminister Benjamin Emanuel Hoff von der Linkspartei aus.
Wie viel Mühe geben wir uns in der Zusammenarbeit mit den baltischen Kulturinstitutionen, deren Geschichte, die übrigens auch in weiten Teilen immer unsere Geschichte ist, genau wie die deutsch-polnische Geschichte. Und die ist eine des verheerenden 20. Jahrhunderts. Und genauso, wie es eben darauf ankommt, die gleiche Mühe, die wir uns in dieser Diskussion über die deutsch-russischen Kulturbeziehungen zu geben, eben auch über die Kulturbeziehung zur Ukraine, nicht zuletzt auch zu Weißrussland und anderen Ländern.
Zu staatlichen russischen Institutionen könne es momentan, solange russische Truppen in der Ukraine stünden, keine Beziehung geben, so Hoff. Die Historikerin Silke Sertjukow von der Uni Halle widerspricht. Russland werde bleiben und mit ihm seine Kultur. Also könnten wir auch jetzt damit umgehen.
Was taugt ein Diskurs? Und Kultur ist immer ein Diskurs, wenn man ihn in schlechten Zeiten nicht mehr führt. Was taugt also ein Diskurs, wenn man mit Andersdenkenden redet? Nur dafür ist der Diskurs überhaupt gemacht.
Irina Scherbakowa hält vehement dagegen. Russland werde zu Recht sanktioniert. Die Mehrheit der Russen fügten sich in den Krieg, ebenso die russischen Universitäten. Kritische Professoren und Studenten würden entlassen. Theater seien unkritisch und tilgten die Namen der Verhafteten und Vertriebenen. Es gebe keine ernstzunehmende öffentliche Kultur mehr in Russland. Gerade die Deutschen wüssten doch, wohin das führe. Sie könne Ukrainer gut verstehen, die kein Russisch mehr hören wollten.
Was man machen kann, in meinen Augen, und das wird für Russland gemacht, alles zu machen, um die Ukraine zu unterstützen. Und ich sage das klipp und klar. Russland hat nur eine Chance, wenn sie den Krieg verliert. Nur das wird irgendwie unser Leben vielleicht mal verändern können.
Sicher könne man miteinander reden, so Scherbakowa. Aber da müsse man schon genau schauen, mit wem. So könne, wer sich um die russische Kultur sorge, den in Deutschland gestrandeten russischen Journalisten und Künstlern helfen, die bislang wenig Unterstützung erhielten. Irina Tschistowskaja von der Maria Pawlowna Gesellschaft, die inzwischen abgesagte russische Ausstellung in Weimar vermittelt hatte und immer noch versucht, kulturelle Brücken nach Russland zu bauen, muss einräumen.
Auf persönlichen Ebene ist es möglich, noch Kontakt aufrechtzuerhalten, auch mit russischen Partnern. Im Einzelnen funktioniert das auch. Aber das ist alles mehr oder weniger zwischen den Zeilen mehr zu lesen und dann ja nicht die Frage stellen, wie siehst du das und betrifft sich das mal mit aktuellen politischen Entwicklungen. Das ist schier unmöglich.
Die Diskussion in Weimar verläuft durchaus differenziert und pointiert. Und doch bleibt Ratlosigkeit, zumindest was die Gegenwart betrifft. Und jede Kooperation, Ausstellung, Zusammenarbeit mit russischen Künstlern müsse immer am Einzelfall diskutiert werden. Darin ist man sich fast einig. Ebenso in der Antwort auf einen Zwischenruf aus dem Publikum, dass der Ex-Kanzler und Russland-Lobbyist Gerhard Schröder gecancelt würde. Das fanden dann doch alle absurd.
Also einhellige und vielfältige Meinungen bei einer Diskussion in Weimar zum Umgang mit russischer Kultur. Henry Bernhard berichtete.
Ich habe dafür keine Worte, wie mutig die Menschen sind. Männer wie Frauen im Iran. Ich finde das so unglaublich. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum es diesmal so Widerhall findet.
Die deutsch-iranische Schauspielerin und Musikerin Jasmin Tabatabai, gestern bei uns im Deutschlandfunk, voller Hochachtung für die Protestierenden im Iran. Zum Widerhall, auch im Ausland, trägt sie ihren Teil bei. Gestern Abend zum Beispiel, da hat sie mit Kolleginnen eine Solidaritätsveranstaltung im Berliner Ensemble ausgerichtet. Frauen leben Freiheit. Wie die Parole der Proteste, so lautete der Titel des Abends. Barbara Behrendt berichtet.
Es sind inzwischen mindestens 63 Kinder und Jugendliche bei den Protesten in Iran vom Regime getötet worden, sagt Amnesty International. Melika Furutan, Sarah Sandeh und Jasmin Tabatabai lesen alle Namen vor, während auf der Leinwand hinter ihnen Fotos der Opfer zu sehen sind.
Javad Pushe, 11. Mohammad Rahshani, 12. Omid Safarzehi, 17.
Fast jeder Platz im Berliner Ensemble ist besetzt. Viele Exil-IranerInnen sind gekommen, auch viele Deutsche, die ihre Solidarität zeigen möchten. Das Schweigen beim Verlesen der Namen ist bedrückend. Ähnlich erschütternd ist auch das Foto, das eingeblendet wird, als Iris Berben aus Navid Kermanis Roman »Dein Name« liest. Ein Auszug über die tatsächlich stattgefundene öffentliche Hinrichtung des Oppositionellen Majid Kavusivar 2007. Auf dem Foto ist ein aufrechter Mann zu sehen. Den Strick fest um den Hals wirft er ein warmes Lachen in Richtung seines Henkers.
Niemand schreitet ein. Niemand empört sich. Welche Barbarei, denke ich.
Gerade dieser Text zeigt, dass die Menschenrechte in Iran nicht erst seit dem Herbst miss- und verachtet werden, sondern die Bevölkerung seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 immer wieder aufbegehrt gegen das diktatorische Regime. Voller Schmerz, Wut und Emphase tragen die Frauen auf der Bühne iranische Literatur vom 12. Jahrhundert bis ins Heute vor. Manchmal sind es jedoch gerade die leisen Töne, die berühren. Etwa wenn Merit Becker mit ihrer Tochter und deren Freundin zu ein paar wenigen Cello-Klängen singt.
Free for a day, free, free, free for a day.
Der wichtigste Teil des dreistündigen Abends ist das Gespräch zwischen den Journalistinnen Nathalie Amiri und Isabel Shayani, bei denen Amiri einige glasklare Statements formuliert.
Es sind keine Kopftuchproteste und es geht auch um keine Reformen mehr, sondern es geht um die Beseitigung der Islamischen Republik. Und das, was neu ist an diesen Protesten und was besonders ist, sie sind alle zusammen, es sind alle auf der Straße, es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Die Proteste sind nicht mehr zu stoppen. Es ist ein Point of No Return erreicht.
Nach dem Sinn der Veranstaltung im Berliner Ensemble gefragt, zitiert Amiri eine Iranerin, die soeben nach Deutschland geflohen ist.
Weil ich sie fragte, ist es denn wichtig, was wir hier machen? Kommt es überhaupt an? Habt ihr die Menschen in Berlin gesehen, die auf der Straße waren? Und sie sagte mir, wenn ihr nicht mehr hinseht, dann werden sie uns jeden Einzelnen töten.
Außenministerin Annalena Baerbock wird ausdrücklich gelobt für ihre Initiative, eine unabhängige Untersuchung des UN-Menschenrechtsrats auf den Weg zu bringen. Doch wie soll es mit dem Iran weitergehen? Ein Mädchen gab Nathalie Amiri per E-Mail folgende Antwort.
Und sie schrieb mir, was ist, wenn wir es schaffen, dann würde es einen Iran geben, der befreundet wäre mit Israel. Es gäbe keinen Krieg im Jemen. Irak könnte seine eigene Politik bestimmen. Russland würde keine Mittelstreckenraketen mehr geliefert bekommen, die sie im Krieg gegen die Ukraine einsetzen. Und man müsste sich nicht mehr fürchten vor einer Atombombe in den Händen der Mullahs. Und eine Frau wäre Präsidentin, die als ersten Amtsakt nach Yad Vashem geht und einen Kranz niederlegt.
Und am Ende, wenn Yasmin Tabatabai den Song Baroye anstimmt, der zur Hymne der iranischen Proteste geworden ist, erklingen sie auch im Publikum. Die Revolutionsrufe auf Farsi. Zan Zenegi Ozodi. Frau, Leben, Freiheit.
Ein Abend für die Protestierenden im Iran, Barbara Behrendt über die gestrige Veranstaltung im Berliner Ensemble. Sie hören Kultur heute im Deutschlandfunk. Kain und Abel, Hänsel und Gretel, die Jakob-Sisters. Geschwister können ein Herz und eine Seele, aber auch Feuer und Wasser sein. Sie lieben und sie schlagen sich, sie verschwören sich gegen die Eltern und neiden einander deren Aufmerksamkeit. Geschwisterbeziehungen sind komplex und nicht selten kompliziert. Und dass sich Brüder und Schwestern rein äußerlich oft ähneln, das macht sie als Sujet für die Kunst umso attraktiver. In Tübingen sind derzeit Sisters and Brothers zu sehen. Die Kunsthalle feiert mit einer Ausstellung 500 Jahre Geschwister in der Kunst. Christian Gampert berichtet.
Die überzeugendste Arbeit hängt im letzten Raum, Nicholas Nixons The Brown Sisters. Seit 1975 nimmt der US-Fotograf jährlich ein Bild der vier Schwestern auf, eine von ihnen ist seine Frau. In der immer gleichen Aufstellung sehen wir den gnadenlosen biologischen Prozess des Älterwerdens. Wir wissen nichts über Beruf, Partner, Krankheiten und Erfolge dieser vier Frauen. Aber wir sehen ihre Beziehungen untereinander, ein solidarisches Zusammenstehen, bisweilen Zärtlichkeit. Diese konzeptuelle Fotoserie ist die stärkste, konsequenteste Arbeit der Ausstellung. Denn das Thema Geschwisterbeziehungen ist schwierig. Natürlich kann man mit Kain und Abel beginnen. Das gewalttätige Werk des Barockmalers Bartolomeo Manfredi hängt als wandgroße Reproduktion im ersten Raum. Zwar sind Geschwisterbeziehungen bis heute spannungsgeladen, aber in Wahrheit wohl etwas prosaischer als im Alten Testament. Das zeigen die vielen Werke der Ausstellung aus dem 19. Jahrhundert und der Gegenwartskunst. Die Kunsthallendirektorin Nicole Fritz verfolgt letztlich einen kulturwissenschaftlichen Ansatz, der die Geschwisterbeziehung erst ab der bürgerlichen Epoche ernsthaft in den Blick nimmt.
Empirisch ist es so, dass im 19. Jahrhundert, also dieses bürgerliche Geschwisterporträt, auch zahlenmäßig einfach sehr, sehr präsent ist in der Kunstgeschichte und eben auch noch in die Gegenwart hineinwirkt. Für mich ist es etwas, was in seiner Prägekraft und symbolischen Kraft diskutiert werden sollte.
Die Kinderbilder im größten Saal der Ausstellung sind nicht gerade spektakulär. Sie stammen etwa von Franz Xaver Heuberger oder Leopold Kupelwieser. Aber sie zeigen, wie im 19. Jahrhundert das Kind nun auch vom Bürgertum zum Repräsentationsobjekt erhoben wird. Es hat selbstredend brav zu sein und die Geschwister zu mögen.
Dann kam ich eben zum Thema der Romantik, zur Verbürgerlichung der Gesellschaft, dass im Rahmen dieser Emotionalisierung der Familie die Geschwisterverhältnisse emotionalisiert werden, dass Geschwister als liebende Geschwister, als Seelenverwandte dann auch dargestellt werden.
Der Franzose Eugène Carrière geht 1882 so weit, einen Unschuldskuss zwischen liebenden Geschwistern zu malen. Während die trauernde Gertraud Rostowski 1913 ihre Schwester auf dem Totenbett zeigt. In der Gegenwartskunst geht es dann unter Geschwistern erheblich heftiger zur Sache. Die Problematik einer Konkurrenzbeziehung wird nun offenkundig. Wobei die klassische Moderne in der Ausstellung weitgehend fehlt, bis auf einige eher konventionelle Arbeiten von Otto Dix, August Macke und Emmy Röder, in denen Kinder zwischen den Kriegen eine Art Schutzgemeinschaft bilden. Aber Cindy Sherman vervielfältigt sich 2016 nun selber ironisch zu einem popbunten Vierlingsgeschwisterreigen und der britische Künstler Declan Clark dreht einen Film über sich und seinen angepassten Bankerbruder, dem er hingebungsvoll die Hemden bügelt. Der Aktionskünstler Christian Jankowski probt mit Holzfiguren eine Familienaufstellung und das Zwillingspaar Gerd und Uwe Tobias inszeniert das Kain- und Abel-Thema als riesigen bunten Holzschnitt, künstlerische Zusammenarbeit als Konfliktbewältigung. Die Ausstellung ist für das 19. Jahrhundert durchaus augenöffnend, andererseits bleibt sie in der Gegenwartskunst eher ein Potpourri zum Geschwisterthema. Immerhin, viele Arbeiten spiegeln Zeitgeschichte. So sind die beiden aufmüpfigen jungen Frauen in Vera Chitlovas tschechischem Underground-Film von 1966 eher Schwestern im Geiste. Sie lassen sich von älteren Herren ausführen, nehmen sie aus und sind nicht gerade Vorbilder für den realsozialistischen Lebenswandel. Die Britin Julie Hayward schafft es dann sogar, die innere Spannung einer Geschwisterbeziehung skulptural darzustellen. Abstrakte Formen, die einander stützen und gleichzeitig scheinbar herunterziehen.
Christian Gampert über die Ausstellung Sisters and Brothers, 500 Jahre Geschwister in der Kunst. Bis Mitte April ist sie in der Kunsthalle Tübingen zu sehen. Übergaben und Rückgaben, darum geht es jetzt in den Kulturmeldungen. Und dazu übergebe ich jetzt an Jörg Biesler.
Ja, einen Jahrhunderterwerb verkündet das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Der Nachlass von Rainer Maria Rilke, der sich seit dem Tod Rilkes im Jahr 1926 im Besitz seiner Nachkommen befand, der soll am Donnerstag offiziell dem Archiv übergeben werden. Der 1875 in Prag geborene Rilke ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren, nicht nur der Zeit um 1900, vor allem seine Lyrik ist weltweit geschätzt. Zum Umfang des Nachlasses ist bislang nichts bekannt, das ist noch ein Geheimnis, das erst am Donnerstag gelüftet wird. Auch ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Finanziert wurde der Kauf von mehreren Stiftungen, dem Bund und dem Land Baden-Württemberg. Von der Über- zur Rückgabe. Auch das kleine Londoner Horniman Museum gibt Benin-Bronzen an Nigeria zurück. Gestern wurden zunächst 6 Objekte an die nigerianische Regierung übergeben und diese offiziell zur Eigentümerin aller 72 Bronzen des Museums erklärt. Die meisten bleiben als Leihgaben zunächst in London. Nigeria hatte um die Rückgabe der Artefakte gebeten, die Museumsgründer Frederick Horniman einem Offizier der britischen Marine abgekauft hatte. Britische Soldaten hatten die Bronzen ja 1897 bei einer Strafexpedition gegen das Königreich Benin im heutigen Nigeria geraubt. Das British Museum in London, das die meisten Bronzen aufbewahrt, verweigert eine Rückgabe bislang. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Bronzen im eigenen Besitz im August schon an Nigeria übertragen. Die Diskussion um die koloniale Geschichte aber wird auch in Berlin fortgeführt. Aktuell im Fall der Inschrift auf der Kuppel des Humboldt-Forums, in dem ja auch die Benin-Bronzen zu sehen sind. Der vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Aus Bibelversen recht frei zusammengefügte Text auf der Kuppel wurde beim Neubau erneut angebracht und erregt die Gemüter, weil er den christlichen Glauben über alle, ja über alles andere stellt. Gerade über einem Museum der Kulturen der Welt ist das vielleicht ein bisschen unglücklich. Nun soll der Spruch, mit dem Friedrich Wilhelm wohl vor allem sein Gottesgnadentum behaupten wollte, künstlerisch überblendet werden mit anderen Texten zum Thema Freiheit, woran es natürlich wieder Kritik gibt. Zur Erklärung dieser Aktion sagte der Generalintendant des Humboldt-Forums Hartmut Dorgerloh dem Deutschlandfunk:
Wir stehen zu dieser Tradition, wir leben aber in einer multireligiösen, wir leben in einer multiethnischen Stadt und die diverse Stadtgesellschaft ist in diesem Haus willkommen und beteiligt sich hier auch, indem sie mit in die Programmarbeit hineingeht. Und wir sehen auch diese Initiative, diese künstlerische Initiative als einen Beitrag, wie sich die sehr diverse Stadtgesellschaft zu diesem Haus positioniert.
Pluralismus also mithilfe der Kunst, für die es auch in Berlin mehr Geld gibt. Die Länder Berlin und Sachsen verlängern ihre Corona-Hilfen für die Kultur. Der Berliner Senat hat heute beschlossen, das Programm Perspektive Kultur zu einer Härtefallregelung auszuweiten, die bereits geförderten Kultur- und Medienunternehmen bei Geldmangel helfen soll. Das Land Sachsen stellt für seine Theater weitere 2,4 Millionen Euro zur Verfügung, weil die hohen Verluste, anders als im vergangenen Jahr, nicht durch Kurzarbeitergeld ausgeglichen werden können. Der Spielbetrieb war während der Corona-Pandemie bis Mitte Januar komplett eingestellt. Danach wurde die Platzkapazität bis zum Spielzeitende im Juli reduziert.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Wie geht's weiter im Deutschlandfunk? Um 18 Uhr folgen die Nachrichten und anschließend ist ein Thema in den Informationen am Abend, dass Katar und Deutschland sich auf einen Liefervertrag von Flüssigerdgas geeinigt haben. Mit diesem Hinweis geht Kultur heute an diesem Dienstag zu Ende. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.